meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Sehr, sehr spät, eigentlich schon am Sonntag, sprich ich jetzt noch meinen Samstagspodcast auf. Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach und zuständig dafür das ganze östliche Weinviertel. Vorhin, also ich bin deswegen jetzt so spät nach Hause gekommen, weil ich noch eingeladen war in Baden. Ganz, ganz, ganz entzückende Leute, gab ein wahnsinnig tolles Essen. Also wirklich, boah, Also, ja, das war ein Traum. Ganz liebe Leute, die sich da zerfetzen für die Badener Gemeinde und schauen, dass die da auf gleich kommt. Und es war entzückend mit denen. So liebe Leute, so entzückende Leute. Ja, der einzige Nachteil dabei ist, man muss dorthin fahren, damit man dann dort ist. Und wenn man jetzt von Mistelbach fährt, fährt man zuerst sozusagen so die Weinviertler Autobahn, die Mistelbacher Autobahn, reicht im Moment von Wien genau bis Mistelbach. Und dann fährt man so höher um Wien um und dann fährt man die legendäre Südosttangente. Die Südosttangente ist jene Tangente, jene Straße, wo jeden Tag es heißt, Stau auf der Südosttangente, Vorsicht bei der Abfahrt, Favoriten, staut es bis in die Südosttangente hinunter. Die Südosttangente ist, wenn Sie sich Wien vorstellen, logischerweise eine vierspurige Schnellstraße, die vom eigentlich in Wirklichkeit Nordosten bis in den Süden führt. Und Baden ist im Süden von Wien. Also eigentlich eine coole Sache. Man braucht nicht quer durch die Stadt, fährt da durch, vor allem Samstagnachmittag. Man kann gut fahren. Jetzt wird diese Südosttangente repariert, deswegen hast du dann immer wieder Beschränkungen von 60 km/h. Und irgendwann einmal ist man aus der Stadt draußen und dann fährt man dort. Und jetzt gibt es ein faszinierendes Phänomen, ein wirklich faszinierendes Phänomen. Im Süden ist man dann schon auf der Südautobahn, der A2, die ist vierspurig, also vier Spuren. Gut, und vier Spuren sind jetzt nicht wenige. Und das ist aber ein bisschen kompliziert, weil zuerst einmal ist die Südosttangente zweispurig und dann ist die Autobahn vierspurig. Und das hängt damit zusammen, dass man da so fährt. Und da ist nur eine 60er-Beschränkung. Und dann kommen von der anderen, von rechts, kommen jetzt zwei Spuren dazu und da fahren auch Leute. Und jetzt passiert was Faszinierendes. Also wer die Südosttangente öfter fährt, weiß, dass die 80er-Beschränkung nicht eingehalten wird. Es fährt jeder mindestens 90. Da bei der 60er gibt es ein paar so enge Stellen, da fahren sie dann wirklich 60, aber ansonsten schauen sie 70 fahren, also immer 10 km/h mehr. Jetzt fährt man da hinaus und kommen von rechts zwei Spuren dazu, keine Ahnung, wo das ist, was das für eine Auffahrt ist. Und jetzt ist diese erste Spur Südosttangente plötzlich die dritte Spur Südautobahn. Und jetzt passiert was ganz Verspannendes, ne? Da darfst du dann 130 fahren und dann fahren sie alle in der dritten Spur ihre 90. Und das passiert jedes Mal. Jedes Mal. Und normalerweise, wenn ich dort fahre, ist sehr viel Verkehr, da versteht man das noch, dass das alles ein bisschen eigenartig ist. Aber heute am Sonntag, später am Nachmittag, wie ich nach Baden gefahren bin, ist das unverständlich. Also da duckernst dann dahin mit 90 und in die vierte Spur hinaus traue ich mich nicht, weil da kommen die ganz, ganz Geschwinden, die fahren dann gleich ihre 160 und bleibt also nichts anderes über, ich fahre ganz nach rechts hinaus auf die erste Spur, dort wo man fahren sollte. Man soll nicht in der dritten Spur fahren, wenn die erste und zweite Spur völlig leer ist und überholt dann doch rechts. Es geht nicht anders. Und das finde ich total faszinierend, weil es gibt genau eine einzige Möglichkeit, das zu beenden. Also es gibt eigentlich zwei. Die eine ist ein sehr einfacher Satz, wir haben Rechtsfahrordnung und das heißt, es ist immer auch die rechtestmögliche Spur zu verwenden. Auch die zweite Spur darf man nur verwenden, wenn man jemanden überholt, der auf der ersten Spur fährt. Das ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen. Aber es ist so, das reicht nicht. Jetzt gibt es ja diese über der Autobahn Anzeiger und da gibt es jetzt eine Möglichkeit. Da gibt es eine Möglichkeit, da kann man einblenden auf der dritten Spur dann so ein rotes X und so einen Pfeil nach rechts. Und das hilft. Und in dem Moment, wo die Leute diesen Impuls bekommen, jetzt da nicht weiterfahren, rechts fahren, geht's. Dann fahren sie erste, zweite Spur und die überholen dritte und vierte Spur, dann geht es. Ohne das glaubt's nicht. Also das glaube dann schon irgendwann einmal, aber es dauert lang. Es dauert lang, weil du hast dann immer Einzelne, die fahren ihr 90er weiter auf der dritten Spur, was ja wirklich sehr gefährlich ist, und deswegen wird dann manchmal so von der Autobahnverwaltung, Polizei, was weiß ich, wer da dafür zuständig ist, für diese riesigen Anzeigetafeln über der Autobahn, diese Impuls gesetzt, ob nach rechts. Eigenartig, gell? Dass der Mensch so einen einfachen Satz wie rechts fahren, also das ist nun wirklich keine intellektuelle Herausforderung, witzigerweise nicht versteht. Es ist was im Menschen drinnen, das bei manchen Menschen eine hohe Neigung besitzt, einfache, klare, aber auch noch irgendwo freundlich formulierte Anweisungen, wie nun wirklich sind, im Sinne der allgemeinen Sicherheit, nicht verstehen. Verstehen sie nicht. Weigern sie sich. Tue ich nicht. Mache ich nicht. Da muss ein harter Impuls hinein. Ja, dumme Sache, oder? Das ist wirklich eine schwierige Sache. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Es ist wirklich eine schwierige Sache. Ja, meine Lieben, es ist anscheinend wirklich eine schwierige Sache, dass es viele Menschen gibt, die einen ganz, ganz starken Impuls brauchen und diesen Impuls dann auch witzigerweise suchen. Ich lese Ihnen einmal das vor, wo ich morgen predigen werde. Das ist eigentlich nicht der wirkliche vorgeschlagene Predigtext, sondern ist das, was sich an den vorgeschlagenen Predigtext anschließt. 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold und Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit kundtun wollen, mit guten Werken. Eine Frau lehre in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über dem Manne sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht und danach erst Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Weshalb lese ich euch das vor? Also ich lese es euch einfach deswegen mal vor, weil es euch wahrscheinlich absolut nicht geläufig ist. Ja, es steht im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel, ein generell sehr eigenartiger Brief, von dem man nicht genau weiß, warum er überhaupt in der Bibel gelandet ist. Der nicht von Paulus ist, aber so tut, wie wenn er von Paulus wäre. Und das ist ein Abschnitt, der sehr, sehr gern zitiert wurde. Also da kennt den Gott sei Dank kein Mensch mehr. Ich wollte Ihnen das nur mal sagen, so steht in der Bibel. Das überlegen Sie sich bitte das nächste Mal, wenn Sie erklären, also Sie werden das eh nicht, aber wenn Sie es hören, dass also der Islam prinzipiell komplett frauenunterdrückend ist und Moslems generell keine Gleichberechtigung von Frauen akzeptieren können. Der durchschnittliche Moslem liest so viel die Bibel und setzt sich so viel auseinander wie der durchschnittliche Christ. Das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz erwähnen. Also Sie werden jetzt natürlich sagen, jo, ist ein altes Macho-Geschreibe, und in Wirklichkeit ist der Punkt ein sehr, sehr spannender. Es müsste nicht dort stehen, wenn die Frauen nicht als Christinnen plötzlich am Tisch gehauen hätten und gesagt hätten, hör zu, du Alter, du bist getauft und ich bin getauft, das sind beides Gottes Kinder, wieso willst du mir noch immer irgendwelche Sachen anschaffen, angefangen hätten zu predigen, das soll das Lehren heißen, und irgendwelche hohen Ämter in der Kirche zu nehmen. Schließlich und endlich hat Jesus ja auch Apostolinnen gehabt und Paulus auch noch. Danach ist es dann ein bisschen weniger geworden. Da hat man dann so gesagt, ja, aber Adam ist ja zuerst geschaffen. Sagen die Frauen heute drauf, naja, als Gott Adam schuf, übte sie noch. War vielleicht ein Vorserienmodell. Man weiß es nicht genau, mehr so ein Prototyp, der noch einige Fehler eingebaut hat. Und das mit der Versuchung würde ich auch mal empfehlen, dass Sie den 1. Mose wirklich lesen. Ganz am Anfang, sie will sehr einfach zu hin, dort wo sie anfängt, und sie das anschauen, wie das wirklich ausschaut. Es schaut nämlich ein bisschen anders aus. Aber man hat alles an den Haaren herbeigezogen, um die Frauen, die anscheinend, und das wissen wir aus einigen Quellen, als Getaufte dann plötzlich gesagt haben, so, und jetzt ist er Ruhe mit der Frauenunterdrückung, und dann in der Gemeinde sich gegeben haben und gepredigt haben und Pfarrerinnen waren und Apostolinnen waren und so weiter und so fort, wieder zurückzudrängen. Das ist also total cool, wenn da drin steht, ich gestatte nicht, das kein Mensch weiß, wer den Brief geschrieben hat. Ist einfach ein Blödsinn. Also da hat einfach einer so getan, wie wenn er der Paulus wäre. Und aber Hauptsache, er gestattet es nicht. Nicht nur er gestattet es nicht. Was heißt, er gestattet es nicht? Paulus hätte niemals geschrieben, ich gestatte nicht, sondern der hätte geschrieben und so weiter und so fort. Obwohl Paulus schon anfängt, und das geht nun wohl wirklich auf, darauf zurück, dass die Frauen gepredigt haben, weil sonst müsste der alte Macho Paulus nicht schreiben, das Weib schweige im Kirchgebäude. Ja, das ist Gott sei Dank alles anders geworden. Die Frauen haben sich, sie haben nur 2000 Jahre gebraucht, wieder zurückgekämpft und sagen, okay, wir sind Gottes Kinder wie ihr. Nein. Also das mit die Gotteskinder schon, aber das ist die Frauen sagen würden. Ich erzähle Ihnen eine einfache Geschichte dazu. Bischof Sofer und St. Anne in Bonga, wo ich früher war, da gab es eine freie Christengemeinde. Ich habe immer gesagt, die besonders unfreien Christen. Die hatten also eine Spezialität, und zwar war das die Frau in Demut. Das war eine sehr schöne, nette Sache, da musste man dann, die Frau musste also dem Mann zum Beispiel den Einkaufszettel in der Früh zur Genehmigung vorlesen, wirklich vorlegen, dann wirklich amüsante Dinge, wenn sie es im Einkaufen bemerkt hat, dass es irgendein Sonderangebot gibt, das jetzt wirklich gescheit wäre zu kaufen, musste sie zuerst um Genehmigung ansuchen beim Manne. Das war aber noch in einer Zeit, wo es eigentlich keine Handys gegeben hat. Stellen Sie sich das Theater vor. Und die haben dann das genehmigt oder eben nicht und so weiter. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, naja gut, das sind also drei, die haben einen Vollschuss, die das machen. Nein, das waren also Massen von Frauen mit Massen von Kindern, jung, eigentlich völlig gleichberechtigt, die das lieber so ein Lebenskonzept gewählt haben. Es hat dann in dieser unfreien Christengruppe dann eine große Spaltung gegeben, denn die Frauen der ersten Generation waren dann schon etwas angejaht, und daraufhin hat dann ein intensiven Bibelstudium entdeckt, dass Abraham ja mehr als eine Frau hatte, und hat es dann durchgezogen, und dann hat er eine zweite und dann eine dritte. Ich hatte aus dieser Familie dann auch einmal eine Beerdigung, also die Großmutter, die war evangelisch, und das war wirklich total cool, wie die dann da eingerollt sind im Pfarrhaus, eher voran, der Obermacho, dahinter die erste Frau, die war schon ein bisschen abgekämpft. Dann die zweite Frau und die dritte Frau. Es waren, ich weiß es nicht, glaube ich, 9 Kinder auch in dem Raum drinnen. Es war relativ schwierig, also ein Gespräch zu führen. Ja. Und es finden sich Frauen. Verstehen Sie, was ich da sage? Manche Menschen scheinen unglaublich darauf zu stehen, dass man ihnen sehr harte und eindeutige Zeichen setzt. Die Vorstellung ist immer, ob man das tun soll. Und die Antwort lautet nein. Denn Menschen, die darauf stehen und die darum betteln, unterdrückt zu werden und harte und eindeutige Zeichen zu bekommen, die haben genau diese harten und eindeutigen Zeichen schon genug bekommen. Ganz eindeutig, sie haben so viele bekommen, dass sie gar nicht mehr eines wissen. Der liebe Gott hat uns allen ein Gehirn gegeben und ein Herz. zur logischen und auch mathematischen Prüfung und zum gefühlsmäßigen Erspüren dessen, was richtig ist und was falsch ist. Und so wie man mit einem Hirn an sich dazu imstande sein müsste, rechts zu fahren, und mit dem Herzen dazu imstande sein müsste, zu sagen, na, ich fahre rechts, weil wenn ich da links mit der 90er dahin rolle, stelle ich eine Gefahr für alle dar. Genauso kann man mit Hirn und Herz diesen Predigtext angehen und sagen, ja, man sieht, dass Christsein immer eine irrsinnige Herausforderung ist, weil es immer jene Menschen gibt, die eben nicht dazu imstande sind, im Zeichen des Glaubens alte Hüte hinter sich zu lassen, Einengungen wegzulassen und jedem anderen Menschen endlich zuzugestehen, dass sie sagen, ich aber bin Gottes Kind und deswegen sind wir alle gleichwertig. Diese hat es gegeben, diese wird es immer geben, das ist eh klar. Und es wird immer die geben, die sagen, es gibt einfach welche, die brauchen es ein bisschen härter und die brauchen es ein bisschen klarer und denen muss man einfach sagen, wo da Ruhe ist. Nur die Christen werden immer sagen, noch viel gescheiter ist, Menschen dazu zu befähigen, aus eigenem und mit der Hilfe Gottes die richtigen Entscheidungen zu fällen. Einen gesegneten Abend uns allen.